Ja, meine Predigtstelle ist praktisch eine Fortsetzung von was wir vorhin gehört haben. Meine Predigt befindet sich in Johannes 21, ab Vers 15. Allerdings der Vollkommenheit halber würde ich gerne ab Vers 1 vorlesen. Johannes 21, ab Vers 1 lese ich vor, damit wir die Vorgeschichte noch vor Augen haben, und dann ab Vers 15 wird die Predigt sein. Wir haben gerade gehört, wie Jesus zweimal seinen Jüngern erschienen ist, und da steht es dann ab Johannes 21, später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberius. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling, genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und die anderen Jüngern waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. So, da stiegen sie ins Boot, fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief zu ihnen, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, den er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot, zog das Netz ans Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagt Jesus. Keine von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und teilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ganz kurz ein paar Erläuterungen. Jesus hatte schon nach seiner Auferstehung den Jüngern gesagt und auch davor, geht wieder zurück da nach Galiläa, dort werde ich euch begegnen. Und nun, das haben sie auch hier getan. Petrus wie immer voran, die anderen hinterher. Als sie endlich angekommen waren, da oben, gut 90, 95 Kilometer entfernt von Jerusalem, hat er gesagt, dann machen wir das, was wir kennen, Fischen. Er war Fischer. Und wie frustrierend muss es sein, das, was man kann, und es klappt nicht. Die ganze Nacht durchgefischt, war nichts. Leute, klingelt das bei ein paar Menschen? Die erste Begegnung mit Jesus, mit Petrus, hat er nicht irgendwie auch eine ganze Nacht mal durchgefischt und nichts gefangen? Und Jesus sagte zu ihm, hey, werf dein Netz nochmal aus, auf der anderen Seite. Déjà-vu, also dieses wiederkehrende Erlebnis. Das Interessante bei Jesus ist, er holt uns da ab, wo wir sind. Wie oft möchte ich das heute sagen, dass er uns dort abholt, wo wir sind? Wir müssen, ich sage mit meinen Worten, Gott sogar erlauben, die Menschen dort, wo sie sind, abzuholen. Die meisten Menschen werden nicht zu uns kommen. Die meisten Menschen werden nicht in diese heiligen Hallen, so nach heiliger Zeit, wo man heilige Kleider trägt, hinkommen. Aber Gott wird sie dort begegnen, wo sie sind. Deshalb sagt er, geh. Deshalb haben wir gehört, wie auch Renate vorhin gelesen hat, dass er sie hinaussendet, zu gehen. Er sagt, Friede sei mit euch, Vers 21, Vers Johannes 20. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er hat sie angeblasen mit dem Heiligen Geist. Aber dort sind sie oben und haben das getan, was sie können oder glaubten zu können, zu fischen. Aber ohne Erfolg. Und dann in dem Morgengrauen, wo es sehr frustrierend war, die ganze Nacht hindurch, dann kommt dieser Mann am Ufer und schreit etwas zu. Und ich liebe es, wie Jesus sie nennt. Kinder. Also Petrus, ein Mann, ungefähr in meinem Alter, ein Fischer mit Kraft in den Armen. Kinder. Liebevoll. Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Ich muss zwangsläufig daran denken, wie Jesus sagte zu dieser Frau im Brunnen, geh und hol deinen Mann. Aber Jesus, ich habe keinen Mann. Ja, du hast richtig geantwortet. Du hast schon viele Männer gehabt und mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein richtiger Ehemann. Jesus hat diese wunderbare Gabe, die Leute dort anzusprechen, wo sie sind, mit ihren Mangeln. Und er möchte diesen Mangel ausfüllen. Oh, ihr habt keine Fische? Kein Problem. Werft das Netz auf der andere Seite, auf der rechte Seite. Ihr werdet viele Fische fangen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie Jesus noch nicht erkannt. Entweder war die Entfernung zu groß, vielleicht haben sie gar nicht mit Jesus gerechnet. Es war Morgendämmerung, man konnte sowieso kaum was sehen. Die Stimme haben sie noch nicht erkannt. Was hätte ich getan? Ich kann wunderbar meinen Computer programmieren. Stell mal vor, ich hätte die ganze Nacht programmiert. Es hat nicht geklappt. Und jetzt kommt jemand, ich nenne es einfach mal Peter, auf mich zu und sagt, du Jason, was du machen musst, ist bum, bum, bum. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, danke, aber wer bist du denn überhaupt? Kennst du dich damit aus? Petrus war Fischer. Er weiß, was zu tun ist. Und dann kommt dieser wunderbare Ratschlag, mach das anders. Nicht wie bei seiner Berufungsgeschichte, Herr, weil du es sagst, sondern hier steht es okay, wir machen es. Und es sind so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr ins Boot holen können. Nachher lesen wir 153 Fische, große Fische. Und in dem Moment, der Junge, den Jesus am meisten geliebt hat, oder der Junge, den Jesus liebte, also Johannes, sagt, das ist der Herr. Und Petrus, übereifrig wie er ist, so kann auch niemals warten, bis das Boot ans Land kommt, er springt sofort ins Wasser, schwimmt dahin zu Jesus, zu seinen Füßen. Und was sieht man denn da? Man sieht Frühstück. Keine Müsli, keine Brötchen, sondern ein typisches Frühstück für einen Fischer damals. Brot und Fisch. Jesus holt die Menschen ab, wo sie sind. Er stillt ihre Bedürfnisse, was sie hatten. Eine ganze Nacht lang durchzuarbeiten bedeutet, dass man Hunger hat. Und die haben Hunger gehabt. Und Jesus stillte diesen Bedürfnis. Kommt her und esst. Ich möchte weiterlesen. Ab Vers 15, und das ist der wahre Botschaft für meine Predigt. Da steht, nach dem Essen, also nach dem Frühstück, Jesus hat Brot und Fische da gehabt, fragte Jesus Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Erneut sagt Jesus, dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Bis dahin. Petrus ist für seine Übereifrigkeit bekannt, aber auch für was anderes bekannt. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, hat er dreimal Jesus verleugnet. Dreimal hat er gesagt, den Mann kenne ich nicht. Einmal hat er so geflucht, den Mann kenne ich nicht, ich schwöre. Und in dem Moment krähte dieses Hahn. Er weinte bitterlich. Jesus, bei allen Begegnungen, kommt nie zu Petrus und sagt, du Verräter, sondern kommt zu ihm hin und sagt, liebst du mich? Nun, das Besondere hier dran ist, und das kommt leider zu selten und zu undeutlich hier durch, ist, Jesus stellt eine Frage in drei verschiedene Steigerungen. Die erste Frage kommt sehr, sehr gut durch hier. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Erstmal fragt er, Jesus sagt, Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen hier im Zimmer? Und Petrus antwortete, du weißt, dass ich dich lieb habe. Die meisten von uns sind es bewusst, dass auf Griechisch es verschiedene Worte gibt für Liebe. Wir haben eine Liebe, was eine Mann und Frau haben kann. Wir haben eine Liebe, was zwei Freunde haben können. Philadelphia, diese Brüderliebe. Und es gibt eine Agape-Liebe, eine göttliche, von Gott gegebene Liebe. Nun, ich übersetze einmal. Simon, agapest du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich philea. Übersetzt, liebst du mich mit einer göttlichen Liebe mehr als alle anderen hier? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich wie ein Bruder liebe. Wie ich habe dich wie mein Bruder gern. Ein krasser Unterschied. Liebst du mich mehr als alle anderen? Ja, Herr, ich habe dich ganz schön gern. Zweite Stufe. Jesus wiederholt seine Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Hast du eine göttliche Liebe in dir? Nicht wie mehr als alle anderen im Raum, sondern liebst du mich? Die Antwort bleibt identisch, denn bei der Petrus, ja Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Du weißt doch, dass meine brüderliche dich gern haben, ist gegeben. Dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal Jesus fragt: Simon, hast du mich wirklich lieb? Noch einmal, Jesus kommt zu den Menschen hin, da wo sie sind. Er hat nicht erwartet, dass Petrus aufsteigt und etwas verspricht, was er hätte nicht versprechen können. Sondern Jesus war bereit, erstmal auf diese Ebene runterzukommen, auf dem Petrus war. Er sagte, er benutzt das dritte Mal nicht mehr dieses Wort Agape, sondern benutzt das gleiche Wort wie Petrus: Hast du mich wie ein Bruder gern? Und das macht Petrus in dem Moment traurig, weil er erkennt, Jesus wechselt auch sein Wort und sagt: Herr, du weißt alles. Du weißt doch, wie sehr ich dich lieb habe. Gott hüte deine Schafe. Die Frage, die ich jetzt im Raum stellen möchte, ist: Lieben wir Jesus? Es gibt die drei Möglichkeiten hier. Die erste Möglichkeit ist, dass wir ihn gern haben, wie ein Bruder. Und auf dieser Stufe war Petrus in dem Moment. Er hat bestimmt noch viel daran zu knacken gehabt, da er Jesus dreimal in der Nacht verleugnet hat. Ich werde sogar für dich sterben, Jesus. Keine 10 Stunden später heult er wie ein Kind, weil er dieses einfache Wort nicht treu bleiben konnte. Er wollte keine großen Sprüche klopfen. Er wollte nichts mehr versprechen. Sondern: Herr, ich weiß, was ich tue, und ich habe dich über alles gern. Und Jesus sagt: Das reicht mir. Und das ist das, wo ich auch uns heute sagen möchte: Das reicht erst einmal. Wenn wir Gott lieb haben, ihn lieben, mit allem, was wir sind, wie wenig das auch sein mag. Und wenn wir Gott lieben, dann dürfen wir etwas für ihn tun. Dann dürfen wir auch seine Schafe hüten. Gott schickt uns hinaus. Gott möchte uns gebrauchen. Natürlich möchte er, dass wir ihn lieben. Mit einer Agape-Liebe, wo wir bereit sind, für ihn zu leiden, für ihn zu sterben, ihn niemals zu verleugnen und alles, was wir haben, alles, was wir denken, alles, was wir tun, für ihn einsetzen. Aber wenn wir ganz, ganz, ganz ehrlich sind, die meisten von uns, wir würden uns wahrscheinlich doch eher an dieses "Ich hab dich gern", als dass wir sagen können: 24 Stunden, 7 Tage die Woche, bete ich ohne Unterlass. Aber lass uns vor Gott ehrlich sein. Aber wenn wir ihn lieben, wenn wir diese göttliche Liebe in uns haben, dann dürfen wir auch die Lämmer betreuen. Diese Schafe, die klein sind, die im Glauben gerade eben frisch angefangen haben, das sind die Menschen, die brennen für Jesus. Die sollten sich darum kümmern. Um diese frische Pflanze, was so zart im Boden ist, was heranwächst. Ich bin zuständig für die Gemeinde in Fahle. Das heißt, ich darf auch immer wieder Leute einteilen zu predigen. Und vielleicht sehe ich das zu leicht, aber die Leute, die Geschwister in Fahle, sind zum großen Teil durchschnittlich 20, 30, 40 Jahre lang schon gläubig. Und wenn sie eine schlechte Predigt mal hören, naja, was soll's. Die werden ganz ehrlich gesagt keinen Schaden davon bekommen. Und deshalb schicke ich gerne auch immer wieder Leute hin, die zum ersten oder zum zweiten Mal dort predigen. Weil das sind liebe Leute, die werden nie was Böses sagen und die verzeihen einem, wenn man nervös ist. Und da habe ich so oft schon 6, 7, 8 verschiedene Leute gehabt, die zum ersten Mal dort gepredigt haben. Und manchmal bringt man die Dinge zusammen. Plötzlich hat Johannes denn da Jesus getauft oder es waren 13 Jüngern oder, ach, weil wenn man nervös ist, kriegt man vieles durcheinander. Und diese liebe Geschwister dort oben in Pfade, die kennen ihre Bibel und die wissen, wie das so ist und, ach, die nehmen das einfach so hin. Ja, nachher kriege ich es gehört, du Jason, vielleicht musst du mit ihm reden, der glaubt immer noch, da sind 14 Jünger. Ja, ja, er war nur nervös, ich habe schon gehört, ja. Aber die können erstmal dort üben. Wo ich diese Leute nicht üben lassen möchte, ist zum Beispiel beim Glaubensgrundkurs. Die Leute, die da vorne stehen, sollten mit einer Begeisterung und auch mit einer Echtheit von Jesus Christus weitererzählen können. Die mussten wirklich Jesus lieben und fest verwurzelt sein in ihm. Die dürfen dann diese Lämmer hüten. Die Leute, die neue Hauskreise aufmachen, sind die Leute, die im Glauben fest verwurzelt sind. Die Antworten geben können. Die Mitläufer sind, die Jesus zwar gern haben, aber noch nicht diese Tiefe mit sich bringen, die sollten noch nicht mit den frisch Bekehrten zusammen sein. Ich lese weiter, ab Vers 18, da steht, Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihm auf, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus liebte. Es war derselbe, der beim letzten Abendmahl seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihm gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Und Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Hört bitte hin. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das ist der zweitwichtigste Lektion für mich für heute. Jesus ist nicht daran interessiert, was du über jemand anders denkst. Er ist daran interessiert, was er über dich denkt und was du über ihn denkst. Es nützt nichts zu sagen, Herr, aber was ist mit Schwester Y oder Herr so und so? Mach du mit ihm bitte was, dann werde ich was tun. So läuft das nicht. Gott fängt mit uns erst an. Du sollst mir nachfolgen. Egal, was deine Geschwister machen oder auch nicht machen. Heute Morgen habe ich gehört, oder habe ich gelesen, alle deine guten Ratschläge sind so toll, aber bei mir werden sie nie funktionieren. Denn bei mir ist alles so viel schlimmer als bei allen anderen. Wenn wir das sagen, dass bei mir alles viel schlimmer, bei mir ist alles viel anders, dann haben wir damit automatisch alle Hoffnung auf Veränderung im Kreis erstickt. Und ich kann euch sagen, es gibt Leute auf diesem Planeten, denen es so viel schlechter geht als bei uns. Und die leben einen Glauben, von dem wir einfach nur staunen werden. Alle unsere Umstände hat Gott aus irgendeinem Grund in unserem Leben zugelassen. Und er sagt, trotz aller unserer Umstände, folge du mir nach. es geht dir nicht an, was ich und wie ich mit deinem Bruder oder Schwester umgehe. Es geht darum, wie ich mit dir. Gott hat uns Talenten, Fähigkeiten, Zeit, Gesundheit, Geld, Beziehungen und so viel mehr anvertraut. Und wir werden eines Tages Rechnung abgeben müssen, wie wir das für Gottes Reich eingesetzt haben. Wir werden nicht miteinander verglichen werden. Es gibt diese wunderbare Geschichte. Gott hat eine Person eine Talente, ein Goldstück gegeben, eine zwei, eine fünf. Der eine kam hin und sagte, ich habe es verdoppelt, ich habe 10 jetzt. Toll, der andere kam hin und hat gesagt, ich habe 2 gehabt, jetzt habe ich jetzt plötzlich 4. Toll. Er hat nicht gesagt, hey, wieso hast du nicht 10? Dein Nachbar hat 10, wieso hast du nicht 10? Nein. Mit dem, was wir haben von Gott bekommen, was haben wir damit gemacht? Das wird die Frage sein. Du sollst mir nachfolgen. Liebst du mich? Die Frage von heute. Jesus stellt uns diese Frage. Vielleicht können wir nur antworten, ja Herr, ich habe dich sehr gern. Denn Jesus sagt dann zu uns, hast du mich gern? Ja Herr, ich habe dich gern. Denn hüte meine Schafe. Vielleicht können wir sagen, ja, Herr, ich liebe dich. Und da fragt Gott uns, liebst du mich? Und dann wird er sagen, hüte meine Schafe. Aber vielleicht fragt er uns, Simon, liebst du mich mehr als die anderen hier? Vielleicht können wir sagen, Herr, du weißt, dass ich dich mehr liebe, als ich das überhaupt mit Worten zum Ausdruck bringen kann. Denn hüte meine Lämmer, die frisch im Glauben dazukommen. Das wird unsere Aufgabe sein. Und ich glaube, und das ist der letzte Satz, dass Gott meistens erst Menschen dort anvertraut. Das heißt, es gibt frische Bekehrungen durch Gemeinden, wo tatsächlich diese Liebe ist. Gott wird ungern ein frisch geborenes, neues Mitglied seines Himmelsreich in einen Ort hineingeben, wo die Liebe fehlt. Und deshalb wird eine Frage bleiben bei uns. Wie sieht's aus mit unserer Liebe? Mit unserer Hingabe, mit unserer Begeisterung für unseren Herrn. Wenn wir Jesus gern haben, dann werden wir die Leute weiterhin betreuen, die wir hier haben. Aber wenn wir Gott lieben, wie er uns geliebt hat, dann werden wir auch Lämmer bekommen, die wir auch vertrauen und betreuen dürfen. Es ist mein Gebet, dass das weiterhin in unserem Leben geschehen kann. Amen.